CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Herzlich willkommen zu CF Podcast Genau mein Fall. Mein Name ist Michel Kaminski und mir gegenüber sitzt mein Kollege Reinhard Fischer. Hallo Reinhard.
Hallo Michel.
Wir beschäftigen uns mit interessanten Entscheidungen aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und so tun wir das auch heute wieder. Das Besondere dabei ist und bleibt, abgesehen vielleicht von wenigen Ausnahmen, siehe zum Beispiel letzte Woche, dass der eine nicht weiß, was der andere für einen Fall mitgebracht hat. Und übersetzt auf heute heißt das, dass du, Reinhard, einen neuen Fall mitgebracht hast und ich jetzt gleich erst erfahren werde, worum es eigentlich geht. Und damit gebe ich auch dir schon das Wort und du darfst verraten, um welchen Fall es heute geht.
Ja. Danke für die Einleitung, Michel. Heute habe ich mal wieder einen BGH-Fall mitgebracht. Der wurde entschieden im Dezember 2025, also ganz frisch.
Okay.
Und ich stelle aber nicht nur den BGH-Fall dar, sondern auch die Vorinstanz. Die war beim Oberlandesgericht Hamburg. Das ist hier, ich sage noch nicht warum, aber hier, wenn man hier nur den BGH-Fall darstellen würde, dann würde doch einiges fehlen, was interessant ist an dem Fall. Und ich fange jetzt einfach mal an und erkläre dir was zu den Beklagten in dem Fall.
Okay.
Genau, das sind zwei Beklagte. Die Beklagte zu eins ist ein Unternehmen und die Beklagte zu zwei ist die Geschäftsführerin und Alleingesellschafterin dieses Unternehmens. Und der Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Markenrechten, insbesondere in Bezug auf Sekretariats- und Assistenztätigkeiten für Unternehmen. Und dabei vergibt das Unternehmen Nutzungsrechte an Marken und bietet den Abschluss von Franchise-Verträgen in diesem Zusammenhang an.
Okay.
Das ist bisher noch soweit unverfänglich. Jetzt kommt der interessantere Sachverhalt.
Ja.
Und danach frage ich dich schon mal, ob du vielleicht eine Idee hast, worum es hier gehen könnte. Es ist nämlich so, dass das Unternehmen heißt Moneypenny Verwaltungs GmbH.
Ja.
Und die Beklagte zu zwei ist, also die Gesellschafterin, die hält selber Markenrechte an der Wortmarke Moneypenny. Und zwar wurde die in Deutschland am 19.06.2015 angemeldet, die Marke schon. Es gibt auch eine internationale Marke und die Marke schützt Leistungen rund um Sekretariats- und Assistenztätigkeiten für Unternehmen. Außerdem hat, ich glaube, das Unternehmen, da bin ich mir nicht ganz klar, ob es ein Unternehmen oder ihre Gesellschafterin, Domains mit dem Namen mymoneypenny.de, mymoneypenny.de. .com und moneypennywerden.com. So.
Das heißt, also dieses Unternehmen vergibt dann an andere Unternehmen Lizenzen, dass diese Unternehmen wiederum die Marke wie Moneypenny benutzen dürfen oder sich ja dafür qualifiziert oder wie auch immer ausgeben dürfen, ist das?
Genau, so genau. Richtig? Also die vergibt, es vergibt Lizenzen an diesen Marken und das eigentlich Konzept dahinter ist für Unternehmen Sekretariats- und Assistenztätigkeiten wohl als also outgesourced sozusagen anzubieten. Und hier ist halt das Prinzip der, also dieses Unternehmens, was hier beklagt, ist halt im Grunde diese Marke zu verwalten und dann auch im Rahmen eines Franchise-Systems offenbar das auf mehrere Interessenten auszurollen, dass sie im Grunde auch diese Marke nutzen dürfen.
Und diese anderen Unternehmen bieten dann diese Tätigkeit an?
Genau, also das steht hier, also ist jetzt gar nicht so relevant für unseren Fall, aber das scheint so zu sein. Also sehr relevant ist halt hier eher diese Bezeichnung Moneypenny für diese Leistungen.
Ja.
Und jetzt frage ich dich, ob da schon was klingelt, sonst,
also
du eine Idee haben könntest, wo, was hier das Problem sein könnte.
Also wenn sozusagen dieser Markenname an sich im Vordergrund steht, kann man natürlich daran denken, ob diese Bezeichnung Moneypenny, die ja deutlich auf Geld abspielt, ob die als Marke überhaupt schützbar ist, wenn sie so in einen beschreibenden Anklang zumindest mal hat, Richtung Geld. und dann für die entsprechenden Waren und Dienstleistungen schützbar ist.
Ich vermute, also ich hatte in eine andere Richtung gedacht. Ja. Ich vermute, du bist wahrscheinlich kein James-Bond-Fan.
Ach so,
oder?
Ja doch. doch. Das, okay, in die Richtung geht es sogar. Ja. Hatte ich auch kurz dran gedacht, aber habe ich jetzt noch nicht das Kritische gesehen. Ja. Also Moneypenny ist ja eine Figur aus den James-Bond-Filmen.
Ja.
Das ist nämlich die, stimmt, das ist ja nicht M, sondern Moneypenny ist ja die Sekretärin in der Tat, ne, bei James Bond.
Genau.
Die halt letztendlich auch Sekretariatsarbeit vielleicht durchführt, was ja hier dann auch der Fall ist.
Ja.
Und ja, ist die Frage, ob das möglich ist, so eine Marke anzumelden.
Genau, weil Kläger ist hier tatsächlich ein Unternehmen, was die, ich sag mal, Urheberrechte, Verwertungsrechte an diesen Filmen der James-Bond-Serie verwaltet. Also zusammen, also stehen dann wohl auch in diesen Copyright-Notices neben MGM Studios, die halt wohl der Hauptrechteinhaber sind. Und genau, dieses Unternehmen, das hat das als doch extreme Trittbrettfahrerei hier angesehen, dass sie eine Figur Moneypenny bekannt machen und dann ein Unternehmen hingeht und sich die Marke sichert und dann mit diesem Namen unterwegs ist. Genau, ich erzähle aber noch so ein bisschen was zur Klägerin, also um das auch nochmal einzuordnen, woher die eigentlich ihre Legitimation zieht.
Genau. Die Frage ist ja, wo die Rechte herbekommen, ob das rein aus dem Urheberrecht stammt oder ob die auch was angemeldet haben. Aber
ja, das ist gleich relativ spannend, aber da frage ich dich dann gleich nochmal dazu. Genau, also es gibt seit 1962 25 James-Bond-Filme. Die haben zumindest ursprünglich auf Romanen des britischen Autors Ian Fleming beruht. In den Filmen gibt es die Figur James Bond, einen britischen Agenten, der für den Geheimdienst MI6 tätig ist. Mhm. Dann gibt es die Figur M, das ist der Leiter bzw. die Leiterin des Geheimdienstes und Vorgesetzte von James Bond. Dann gibt es die Figur Moneypenny, um die es hier tatsächlich geht. Und das ist die Sekretärin von M. Und benannt ist dann auch die Figur Q als Quartiermeister der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des MI6. Warum die hier benannt ist, weiß ich aber nicht, weil die spielt jetzt im weiteren Verlauf keine Rolle mehr. Genau, dann ist auch erwähnt, dass zum Neustart der James-Bond-Filmreihe, das war mit Casino Royale im Jahr 2006, die Figur Moneypenny kurz nicht mehr erschienen ist in den Filmen.
Stimmt, ja.
Genau, die ist dann erst 2012 wieder in dem Film Skyfall als jüngere Eve Moneypenny erschienen. War wohl zunächst, also ich muss selber gestehen, ich bin nicht sehr firm mit ganz vielen. Ja, also ich kenne den einen oder anderen James-Bond-Film, aber definitiv nicht alle. Aber sie war da wohl zunächst die kämpferische Agentin an der Seite von James Bond und ist dann aber nach einem missglückten Rettungsversuch, bei dem James Bond angeschossen wurde, auf dessen Empfehlung wieder ins Vorzimmer von M zurückgekehrt.
Okay. Das hätte ich jetzt nicht sagen können. Ansonsten kommen ja die Figuren alle bekannt vor.
Aber nur, also zur Einordnung, also Moneypenny ist halt eine relativ bekannte Figur aus den James-Bond-Filmen. Genau, du hattest ja auch gefragt, was hat jetzt der Kläger hier auch für Rechte an Moneypenny? Die haben tatsächlich aber nach der Beklagten auch dann versucht, eine Wortmarke Moneypenny einzureichen für bestimmte Waren, allerdings nicht direkt für Sekretariats- und Assistenztätigkeiten, also für die Leistung, um die es hier geht. Aber gegen diese Marke ist dann die Beklagte zu zwei in den Widerspruch gegangen. Mhm. Der Widerspruch ist tatsächlich auch bis heute nicht entschieden, weil offenbar auch die Marke der Beklagten hier angegriffen wurde. Mhm. Also das wird zwar jetzt nicht weiter ausgeführt in diesem Urteil, aber Fakt ist erstmal, also die älteren Markenrechte hat hier die Beklagte.
Ja.
Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, also vielleicht jetzt erstmal so dein eigenes Rechtsempfinden, also wie findest du das? Hättest du irgendeine Idee, wo man jetzt anknüpfen und angreifen könnte?
Also wir hatten es ja eben schon angesprochen. Mhm. Zum einen gibt es das Urheberrecht, das ja an solchen Figuren auch entstehen kann. Mhm. Also nicht nur in dem Gesamtwerk als solches, sondern insbesondere, wenn es so Serien gibt, wo Figuren immer wieder auftauchen. Mhm. Ich glaube, wir haben das mal mit Pippi Langstrumpf schon mal tangiert, so in die Richtung. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass man aus dem Urheberrecht ein Recht ableiten kann. Es gibt natürlich auch nicht eingetragene Marken, Das wüsste ich, weiß ich nicht, ob man das jetzt hier so durchbekommt, ob man da eine ausreichende Bekanntheit für hat. Ansonsten unlauterer Wettbewerb, diese Trittbrettfahrerei ist da ja ein Tatbestand, der hier so eigentlich ganz gut reinpassen würde. Mhm. Ja, das sind so die Ansatzpunkte, die man mal hätte.
Ja, also es gibt, also du hast ganz viel Richtiges genannt, um das hier geht. Eins, worum es geht, hast du noch nicht genannt, aber das erwähne ich dann gleich, wenn wir dazu kommen.
Ja.
Genau, aber was würdest du jetzt so meinen? Also was wäre dein Gefühl? Müsste man das untersagen können oder nicht untersagen
Ach so,
können?
Achso, dann vom Ergebnis her. Ja, also ich meine, wenn man dazu kommt, dass ja irgendeine Art von Recht oder also die da entsteht oder die Unlauterbarkeit, ist vom Gefühl her schon nicht ganz unwesentlich, würde ich sagen. Hm. Also vom Gefühl her schon. Aber
Tendenz eher.
Eher schon. Das ist einfach mal so, ohne die Prüfungsschema im Kopf durchgegangen zu sein, einfach nur vom Gefühl her.
Also ich finde den Fall deshalb nämlich so interessant, weil er irgendwie, also so ein Gefühl auslöst, das kann ja nicht sein. Also die machen ja eigentlich nichts anderes, als sich als Trittbrettfahrer hier zu bedienen, weil es ja schon so ist, die nutzen die Bekanntheit dieser Person aus, weil es ist ja kein Zufall, dass die so heißen. Es ist aber rechtlich halt nicht so einfach greifbar, weil es da keinen...
Das ist das, was ich so ein bisschen befürchte, dass wenn man da die Prüfungsschema durchgeht, man überall irgendwo hängen bleibt.
Ja, vielleicht auch nicht, aber es ist schon so, es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte, aber es gibt jetzt nicht so das Recht, wo man sagen würde, das ist jetzt klar verletzt. Ne?
Und nee, eben genau, dass man sagt, ist ja ganz klarer Fall von dem und dem und das kann ja gar nicht sein. Ne?
Genau, deshalb muss der Kläger ja ein bisschen was in die Waagschale werfen, das hat er auch gemacht. Genau, also er hat sich halt eben natürlich an der Benutzung der Bezeichnung Moneypenny oder MyMoneyPenny, so wie es halt vorgenommen wurde, auch konkret auf der Website gestört und hat also im Wesentlichen wettbewerbsrechtliche und kennzeichenrechtliche Ansprüche geltend gemacht. Beim Urheberrecht, da hast du eigentlich recht, es spielt hier so mittelbar eine Rolle, komme ich auch gleich dazu, dass man daran denken könnte. Darauf haben sie es aber nicht gestützt. Ich vermute halt deshalb, weil das, was jetzt Gegenstand des Urheberrechts sein kann, hier nicht so direkt verletzt wurde. Ne? Okay. Also wenn wir jetzt den Pippi-Langstrumpf-Fall hatten, da ging es, glaube ich, um ein Kostüm von Pippi-Langstrumpf. Und dann ist natürlich klar, dass genau dieses äußere Erscheinungsbild, was ja auch diese schöpferische Leistung ist, das irgendwie zu schaffen, dass das halt eben so unmittelbar verletzt wurde.
Und hier ist es ja so eine Marke für bestimmte Dienstleistungen, das ist schon weiter weg.
Ne? Ja, deshalb, das könnte der Grund sein, warum die es mit dem Urheberrecht gar nicht erst versucht haben. Das sagen, selbst wenn wir es haben, ist es halt hier durch die konkreten Nutzung vielleicht nicht verletzt. Aber primär hat sich die Klägerin erstmal auf das Wettbewerbsrecht und unlauteren Wettbewerb gestützt. Der eine Anknüpfungspunkt da war ein sogenannter Behinderungswettbewerb, dass sie gesagt haben, also die Klägerin selber ist halt eben tätig in der globalen Lizenzierung dieser berühmten Filmserie von James Bond. Und also hat er auch einige Lizenzen, die sie halt da vergeben und sagen, die hätten auch die Möglichkeit grundsätzlich für Sekretariatsdienstleistungen solche Lizenzen zu verteilen, also an der von ihnen geschaffenen Figur Moneypenny oder von dem geschaffen, von dem sie ihre Rechte herleiten. Daran wären sie aber gehindert, weil die Beklagte sich ja diese Bezeichnung einfach so genommen hätte und die jetzt für eigene Zwecke verwenden würde. Und daneben hat sie geltend gemacht, dass es auch einen wettbewerblichen Leistungsschutz gäbe aus dem Gesichtspunkt des sogenannten Character Merchandising. Also das zu sagen, also wir haben per se, also wer eine fiktive Figur schafft, die eine gewisse Bekanntheit hat, die hat im Grunde auch, dass das ist dann eine Leistung, die geschaffen wurde und die sei wettbewerbsrechtlich zu schützen, dass jemand eben die, also wenn nicht jemand das halt für sich ausnutzt, dann sei das halt per se unlauter und das sei aus diesem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz aus dem Gesichtspunkt anzugreifen. Genau, ich fange jetzt mal an mit dem OLG Hamburg, wie die das gesehen haben, wie das LG Hamburg es gesehen hat, das sage ich jetzt erstmal nicht. Aber das OLG Hamburg hat gesagt, also wenn wir jetzt hier Wettbewerbsrecht prüfen, kann ein Mitbewerber, kann tatsächlich solche Ansprüche geltend machen, aber hat sich gefragt, haben wir denn hier überhaupt ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den beiden Unternehmen. Und hat gesagt, das Wettbewerbsverhältnis setzt einmal voraus, also das Unternehmen gibt, also dass die Unternehmen, die sich jetzt gegenüberstehen, gleichartige Waren oder Dienstleistungen innerhalb desselben Endverbraucherkreises abzusetzen versuchen. Und das bewirkt dann, dass halt das Wettbewerbsverhalten des einen den anderen beeinträchtigen kann oder ihn im Absatz oder Absatz behindert oder stört. Das Gericht hat dabei betont, dass jetzt nicht allzu hohe Anforderungen an das Bestehen eines Wettbewerbsverhältnisses zu setzen sind. Also man sollte das nicht überspannen, diese Anforderungen. Ja. Und hat auch gesagt, dass grundsätzlich auch ein Wettbewerbsverhältnis darin bestehen kann, dass beide Unternehmen Lizenzen vergeben, also die vielleicht eigentlich in anderen, ganz anderen Branchen tätig sind, aber es halt um also einen rechtlichen Gegenstand gibt, den sie beide interessiert sind zu lizenzieren.
Wo es sozusagen eine Überlappung gibt, ne?
Genau, genau. Und da kann man ja tatsächlich dann schon
so wie sie es vorgetragen haben, könnten sie ja auch Lizenzen vergeben an ihrem durch den Film geschaffenen Namen sozusagen.
Genau, also genau. Die haben Lizenzierungsinteresse, beide, und würden das im Markt anbieten und da könnten sie ja im Wettbewerb zueinander stehen. Da hat aber das OEG Hamburg gesagt, was tatsächlich früher mal ein bisschen anders gesehen wurde. Es gibt so wirklich alte BGH-Entscheidungen, wo genau halt darüber dann doch ein Wettbewerbsverhältnis fingiert wurde. Also ich kann mich erinnern, dass war, glaube ich, für einen Whisky irgendwie so der Rolls-Royce Kühlergrill irgendwie verwendet wurde. Man gesagt hat, Whisky und Autos ist auch eigentlich kein Wettbewerbsverhältnis, aber über dieses Lizenzierungsinteresse, das dann geschlossen wurde.
Gibt's dann doch eine.
Genau, dann halt eben sehr, sehr weit ein Wettbewerbsverhältnis konstruiert hat er, was OEG Hamburg gesagt, da ist der BGH ein bisschen von abgerückt und hat gesagt, also, dass es jetzt nur ein potenzielles Wettbewerbsverhältnis gibt. Das reicht aber nicht. Also es muss zumindest halt konkret die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass halt also ein solches Angebot am Markt erfolgt. Also muss vielleicht noch nicht tätig sein, aber es muss halt zumindest
irgendwelche Hinweise in die Richtung geben. Ne?
Genau, recht konkret sein und nicht bloß eine abstrakte Möglichkeit.
Sonst kommt man ja auch fast überall dran sozusagen. Ja, ne?
Genau. Ja. Und das ist jetzt halt hier so entscheidend. Also ein konkretes Wettbewerbsverhältnis läge nicht allein darin, dass ein Unternehmer am Ruf und am Ansehen eines anderen schmarotzt, um seine Produkte aufzuwerten, wenn die Produkte selbst auch bei großzügiger Betrachtungsweise nicht als austauschbar erscheinen. Und da geht es halt insbesondere auch darum, also der Rechtsprechung, dass man hier so Wertungswidersprüche zu Sonderrechtsschutz vermeidet. Also jetzt, also es gibt ja die Möglichkeit, sich halt eben auch Markenschutz oder Designschutz oder wie auch immer zu sichern.
Das soll und man ja nicht untergraben halt werden, ne?
Genau, weil ja, ich sag mal, Markenrecht gilt nun mal, wer als erst die Marke sichert, der hat sie auch, ne? Und
das
und
ist dann, der Grundsatz, bei dem es eigentlich
ja genau, bleiben genau, soll, muss ne? man halt eben so ein bisschen gucken, dass man hier nicht hier was konstruiert, worüber man dann diesen dann Wertungswiderspruch dann konstruiert. Und genau, das OEG Hamburg war aber der Meinung und also da war jetzt nichts vorgetragen dazu, dass die Klägerin tatsächlich in Deutschland irgendwelche Aktivitäten entfaltet hätte zur Lizenzvergabe an dieser Bezeichnung Moneypenny für den Sekretariats- und Assistenzbereich für Unternehmen.
Da gab es nichts.
Genau, und deshalb der Meinung war, das Wettbewerbsverhältnis ist hier nicht konkret genug und deshalb kann man hier zumindest aus dem Behinderungswettbewerb jetzt erstmal nicht vorgehen, weil es einfach an einem Wettbewerbsverhältnis fehlt. Dann hat es OEG Hamburg aber auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie ist es denn jetzt mit dem, also gibt es denn einen Schutz der Verwertbarkeit von fiktiven Figuren außerhalb des Urheberrechts im Sinne eines wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes. Ne? Also, dass man da investiert hat in die Bekanntheit einer Person und jetzt soll man hier dieses, also im Sinne dieses Character-Merchandisings halt hier daraus halt eben auch ein eigenes Recht generiert bekommen. Und da hat das OEG Hamburg aber erstmal betont, also im Grundsatz herrscht erstmal Wettbewerbsfreiheit. Also das, also wenn etwas nicht geschützt ist, dann ist jeder frei, es zu verwerten. Ne? Also wie es auch bei Patenten so ist, wenn Schutzrecht abgelaufen ist oder gar nichts existiert, dann ist es egal, ob jemand irgendwas geschaffen hat, dann kann er dem nichts entgegensetzen.
Erstmal Nachahmungsfreiheit.
Genau, erstmal Nachahmungsfreiheit. Genau. Und das heißt, also das OEG Hamburg hat gesagt, wenn wir hier, also da bräuchte man schon ein überwiegendes Interesse des Klägers, was dafür sprechen würde, dass halt eben also etwas durch den Sonderrechtsschutz nicht abgedeckt ist, was wir hier über den unlauteren Wettbewerb schützen müssten. Und da hat das OLG Hamburg aber auch keine wirkliche Schutzlücke gesehen. Also hat es gesagt, okay, wenn es bestimmte konkrete Merchandising-Artikel gäbe, die die Klägerin anbietet, dann sei das schon auch gegen Nachahmung auch über den wettbewerblichen Leistungsschutz geschützt.
Aber anhand dieser konkreten Produkte sozusagen.
Genau, ne? Genau, die gibt es aber nicht. Also es gibt da in dem Bereich kein konkretes Angebot der Klägerin. Und ansonsten hätte es auch der Klägerin freigestanden, hier Marken und Designs oder sonst was oder vielleicht eben auch Urheberrechte in Anspruch zu nehmen. Aber dann sei es halt eben auf die Bereiche beschränkt. Also da darf jetzt nicht der unlautere Wettbewerb eine Lücke schließen, die eigentlich, für die eigentlich die anderen Schutzrechte zuständig sind. Ja. Ne? Deshalb war es OLG Hamburg auch der Meinung, auch aus dem ergänzenden Leistungsschutz fürs Wettbewerbsrecht können wir nichts ziehen.
Okay.
Und hat das abgelehnt. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Recht, was du nicht genannt hattest. Ja, am Anfang. Ja, ja. Und zwar
Ich glaube, es ist nicht das Patentrecht.
Nein. Und da bist du nicht drauf gekommen. Nein, es geht nicht um Patentrecht hier. Es geht um Werktitelschutz.
Ah, Werktitelschutz. Ja, das hatten wir, hatten wir das schon mal?
Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nee. Nee. Und zwar sieht das Markengesetz vor, also sieht ja, also das Markenrecht schützt Marken natürlich in erster Linie und erklärt, also wenn die eingetragen oder Benutzungsmarken existieren, dann ist das geschützt, aber schützt daneben auch geschäftliche Bezeichnungen. Dazu gehören zum Beispiel Unternehmensnamen. Genau, das ist der eine Fall der geschäftlichen Bezeichnung, der ganz üblich ist. Aber zu den geschäftlichen Bezeichnungen gehören auch Werktitel. Und diese Werktitel, das sind Namen oder besondere Bezeichnungen von Werken.
Da hätte man jetzt bei James Bond eher dran gedacht vielleicht. Ne?
Genau, ja, in der Tat, genau. Das ist ganz, ganz spannend. Also man muss halt sagen, also tatsächlich war dieses Thema, wurde halt auch schon viel diskutiert. Also kann es halt einen, also Werktitelschutz für den Namen bestimmter Figuren auswerken geben, auch wenn die nicht selber nicht Teil des Titels sind. So. Und da hat jetzt tatsächlich dieser Fall so ein bisschen Klarheit geschaffen in der Sache.
Dann bin ich mal gespannt.
Ja. Genau, also der Werktitel ist halt, also ist wichtig, dass der werkbezogen ist. Ne? Also die Funktion liegt darin, also eine geistige Leistung namensmäßig zu benennen und die von anderen Leistungen geistiger Art unterscheidbar zu machen. Mhm. Ne? Also, dass man durch den Titel halt für das, weiß ich nicht, Titel für einen Film, dass nicht jemand anders den gleichen Titel auch für einen Film verwendet, weil ja sonst man nicht weiß,
was ist was.
Also es soll aber nicht halt, geht nicht um eine Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen, sondern Unterscheidung von geistigen Werken. Mhm. Genau, also deshalb hat OLG Hamburg auch betont, also es geht nicht um die betriebliche Herkunft von Waren, also auch nicht Waren, wo das Werk gegebenenfalls drin verkörpert sein könnte oder auch von Leistungen, die erbracht werden, um das Werk herzustellen, also Filmproduktion oder so, sondern es geht tatsächlich um das Werk als solches, was hier namentlich benannt wird.
Ja.
Genau.
Okay.
Genau, beim Werkbegriff, da könnte man natürlich auf die Idee kommen, Werk ist ja definiert im Urheberrecht, ne? Mhm. Also dann geht es wohl um urheberrechtsgeschützte Werke. Mhm. Da sagt aber das OLG Hamburg, dass solche sind zwar auf jeden Fall betroffen, aber man muss es trotzdem kennzeichenrechtlich betrachten. Also ich sag mal, das, was ein Werk im Urheberrecht ist, ist auf jeden Fall ein Werk, aber es kann
auch weiter, der Begriff,
kann auch ein bisschen weitergehen. Also können auch andere immaterielle Arbeitsergebnisse, die im Rechts- und Geschäftsverkehr bezeichnungsfähig sind, sein. Also
muss jetzt es nicht den Urheberrechtsgedanken dran.
Genau, nicht zwangsläufig. Es muss schon ansetzen. Zumindest sowas Ähnliches sein. Mhm. Genau. Und dann ist die Frage, was ist jetzt bezeichnungsfähig? Also was ich ja gerade schon gesagt habe, also OLG Hamburg hat gesagt, naja, wenn etwas urheberrechtsschutzfähig ist, dann ist es auf jeden Fall geeignet grundsätzlich für den Titelschutz. Und da gab es tatsächlich auch schon eine Rechtsprechung des OLG Hamburg vor, die grundsätzlich gesagt hat, dass auch fiktive Figuren, etwa Comicfiguren, grundsätzlich urheberrechtlich schutzfähig sein können.
Okay.
Ja, und da, aber hattest du ja auch schon angesprochen, hat der BGH eigentlich auch schon gesagt, mit dieser Pippi-Langstrumpf-Entscheidung, dass das halt eben nicht nur, also das Werk selber, also der Roman, der Film und so weiter, als solches urheberrechtsschutzfähig sein kann, sondern auch Figuren, die halt besonders charakteristisch dargestellt sind. So, und da hat hier das OLG Hamburg auch auf einer, wie gesagt, alte Rechtsprechung vom OLG Hamburg Bezug genommen, wo es um die Figur des Obelix ging. Mhm. Ah, okay. Ne? Ja, also die halt eben, also nach außen hin halt schon auch etwas sehr, sehr Charakteristisches hat.
Ja, also muss schon eine besondere Figur sein, ne? Nicht irgendein dahergelaufener Mann im Hintergrund,
ja,
sondern schon gewisse Individualisierung,
ja,
sozusagen.
Ja, ja, also nicht irgendein Statist, ja, sicherlich, ja, ne? Also oder eine Statistenrolle, ja, die wird das halt nicht sein, sondern ja, es muss halt eben eine besonders charakteristische Figur sein.
Das heißt, das Werk ist dann hier jetzt nicht der James-Bond-Film, sondern dann eher die Figur, sozusagen.
Genau, da geht es dann, ob die Figur Moneypenny hier im Grunde als
ein Werk mit Titel
genau
ist.
Genau.
Ja, okay.
Und genau, dann hat als Uwe Gernburg betont, wann ist das zum Beispiel der Fall? Also, wenn ich bildliche Darstellungen einzelner fiktiver Charaktere habe, dann ist das durchaus schutzfähig. Und dass im Grunde gerade die Kombination aus äußeren Merkmalen und Charaktereigenschaften und Fähigkeiten und typischen Verhaltensweisen dazu führt, dass halt diese fiktive Figur eine besonders ausgeprägte Persönlichkeit bekommt. Und das macht sie halt dann eventuell auch für sich genommen urheberrechtsschutzfähig. Und das ist natürlich jetzt bei so bildlichen Darstellungen, also bei Obelix gibt es nun mal, also das bei Comicfiguren ist das relativ einfach, weil die ja quasi also in diesem Comic auch direkt eine bildliche Darstellung haben und es ist in Sprachwerken. Und die
sehr charakteristisch oder abweichend ist von normalen Menschen häufig, ne, sozusagen.
Ja, und man hat halt, genau, man hat dann eben auch eine konkrete bildliche Darstellung. Ja. Ne? Und das, aber dieser Schutz soll jetzt nicht für rein literarische Figuren, also in Sprachwerken ausgeschlossen sein, aber da muss das dann halt eben durch die Darstellung der Figur vergleichbar ebenso deutliches Bild hergestellt werden. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, also bevor es die Harry Potter Filme gab, wäre jetzt zum Beispiel auch die Figur Harry Potter so klar dargestellt, dass die auch...
Ja, auch ohne dass man eine bildliche Vorstellung hat, ist die so detailliert beschrieben, ne, dass das deutlich unterscheidbar ist von anderen Figuren. Ne?
Genau, ja, genau. Und was aber dann auch erforderlich ist, aber das spielt dann alles so ein bisschen zusammen, also die Figur selber muss halt eben auch eine gewisse Bekanntheit für sich erlangt haben und muss sich dann auch gewissermaßen von diesem Werk loslösen. Also so ein mehr oder weniger auch so ein Eigenleben und einen selbstständigen eigenen Charakter haben, was man, ich sag mal, wahrscheinlich für die Figur von James Bond hier eher ohne weiteres annehmen würde. Und
dann diese Nebenfiguren, da wird es dann schon knapp vielleicht.
Ne? Vielleicht, ja. Ja, das waren die Grundsätze. Mhm. Und jetzt halt die Frage, wie würden wir das hier sehen für die Figur
Moneypenny.
Mhm. Willst du spekulieren?
Ich meine, ist natürlich, auch wenn ich am Anfang offensichtlich nicht dran gedacht habe, würde ich aber schon sagen, dass sie ein relativ bekannter Name ist und schon relativ viele Leute, wenn sie das Wort hören, an diese Figur denken. Mhm. Also sie hat ja immer nur so ganz kurze Szenen, glaube ich, in den Filmen gehabt, ne? Dann war sie ja offensichtlich, wenn ich es richtig eben gehört habe, auch mal 2, 3 Filme gar nicht dabei, ne, bis sie dann wieder aufgetaucht ist. Also immer ich persönlich würde mit ihr jetzt, außer dass sie halt die Sekretärin von James Bond ist, keine besonderen Eigenschaften oder irgendwas, ne, oder ja, Individualisierungen, wie auch immer man es nennen mag, verbinden. Mhm. Sie wurde ja auch, glaube ich, von verschiedenen Schauspielerinnen dann ja dargestellt mit verschiedenen Aussehen sozusagen. Das würde eher dagegen sprechen, ob jetzt allein ihre Bekanntheit mit diesem Namen ausreicht. Also ich wäre da kritisch, aber das ist so mein Gefühl.
Du hast ein paar Dinge genannt, die jetzt tatsächlich auch relevant sind. Also tatsächlich wurde auch hervorgehoben, also die Frage, gibt es jetzt eine klar optisch dargestellte Person von Moneypenny? Und da war es tatsächlich so, dass in den Filmen schon ganz unterschiedliche Schauspieler die dargestellt haben und man jetzt nicht sagen konnte, die sieht jetzt
wenn man
so und so
ein Bild von aus. Und sagt, das sieht ja aus wie Moneypenny, ne? Das
genau, genau. Halt also eine bildliche Vorstellung von der Person hat man tatsächlich nicht. Die Klägerin hat aber selber hat gesagt, die würde hervorstechen durch diese berufsbezogenen Qualitäten des Charakters. Also sie sei, also stehe jetzt für herausragend professionelle Leistungen, stünde professionell stets an vorderster Front. Und das würde die Figur so eigenartig machen, weil man ansonsten über ihr persönliches Leben gar nichts weiß und den familiären Hintergrund, sondern sie steht halt
das
eben.
Das ist das Besondere.
Das sei gerade das Besondere.
Das ist einfach nur umdrehen.
Genau, definiere sich durch Professionalität, ihre Beziehung zu James Bond. und das sei und diese Beziehung sei geprägt von Verständnis, Freundschaft, Loyalität und Einsatzwillen. Es wird dann auch hervorgehoben, dass jedem klar gewesen sei, dass die beiden niemals ein Paar werden würden. Auch das würde sich irgendwie charakterlich bei ihr in ihrer Professionalität wohl ausdrücken und sei ein doch klar definierter Charakter darüber, der aber für Veränderungen offen sei. So hat die Klägerin das dargestellt. Und das Gericht, würde ich jetzt aber sagen, hat deine Skepsis so ein bisschen geteilt. Also sagte einerseits, okay, ne, wir haben ja schon kein klares Bild. Hat aber gesagt, also auch wie du, was du sagtest, also bekannt sei sie schon. Also es sei davon auszugehen, dass es schon eine langjährige Bekanntheit dieser Figur gibt. Das spricht natürlich so doch dafür, dass sie irgendwie was Eigenständiges hat. Aber die reine nur Professionalität sei dann doch kein deutliches Bild eines Charakters. Die eigentlichen Charaktereigenschaften und Fähigkeiten und Verhaltensweisen blieben eher vage. Und nur weil man also die Erbringung besonders zuverlässiger und verlässlicher Sekretariatsleistungen würde jetzt im Grunde, also würde der Figur gar nicht so direkt beigemessen werden. Also man verbindet mit der Figur doch eher die stets mit James Bond flirtende Chefsekretärin von M. Und es sei halt, also im Grunde hat das OEG klar gemacht, also dass eigentlich doch alles sehr über die Beziehung zu James Bond geprägt würde, was ja gerade eher gegen die Eigenständigkeit und gegen die Loslösung. Also es hängt sehr stark eben an dieser Figur James Bond, also diese Besonderheiten. Und dadurch gäbe es halt eben kein hinreichend eigenes Bild, dass sie jetzt der Prototyp einer Sekretärin sei, würde jetzt auch nicht hinreichende Individualität zu sprechen, sodass eigentlich nach Auffassung des OEG Hamburg letztlich eigentlich nur der ständig gleichbleibende Name der Figur in der James-Bond-Serie und mit dieser Bezug zu James Bond verbleiben würde. Ja. Und das war dem OEG Hamburg an der Stelle zu wenig.
Ja, okay.
Sodass sie gesagt haben, Werktitelschutz sei zwar für Figuren grundsätzlich denkbar, aber diese Figur hier sei nicht eigenständig genug und nicht hinreichend losgelöst und keine hinreichend eigene geistig-schöpferisches Arbeitsergebnis, als dass es also die Figur geeignet wäre, als Werk zu dienen letztlich, ne, im kennzeichenrechtlichen Sinne.
Ja, ja.
So, das heißt,
da würde ich auch sagen, eher Personen wie Q, die ja nicht mehr vorkommen, glaube ich. Ich habe schon, da hätte ich schon eher ein Bild fast vor. Ja. Aber gut, um die geht's ja nicht.
Genau. Und dann, also das hat jetzt hier beim OEG Hamburg halt auch nicht durchgegriffen, hat sich die Klägerin aber auch berufen auf eine Verkehrsgeltungsmarke, also eine Benutzungsmarke, dass sie gesagt hat, also das hatten wir tatsächlich schon das eine oder andere Mal, aber vielleicht wiederholen wir es nochmal. Also Markenschutz kriegt man nicht nur durch Eintragung einer Marke, das ist halt der klassische Fall, sondern man kann auch Markenschutz kriegen, indem man eine Marke im geschäftlichen Verkehr benutzt und die so intensiv benutzt, dass sie so bekannt ist, dass sie sogenannte Verkehrsgeltung hat, also bei vielen angesprochenen Kunden halt schon bekannt ist. Das setzt aber also drei Kriterien voraus. Das eine ist die Benutzung des Zeichens, das ist die erlangte Verkehrsgeltung und auch, und das ist besonders
für
wichtig,
bestimmte dass, Waren und
dass es halt eben auch als Marke benutzt wird.
Ja.
Und da hat das OEG Hamburg gesagt, also die Nutzung als Filmtitel und damit halt als Hinweis auf diesen künstlerischen Ursprung, also dieser Figur oder des Films, das ist halt keine markenmäßige Benutzung.
Ja.
Genau. Und das würde auch dann gelten, wenn das halt eben auf Schutzhüllen von DVDs oder Büchern oder so der Name draufsteht, weil er auch da nur diesen Figurenbezug hat und nicht als Marke benutzt wird.
Ja.
Genau. Und die Klägerin hat wohl versucht, das noch mit Verkehrsgutachten darzulegen, diese Bekanntheit. Aber da hat auch das OEG Hamburg gesagt, also die Bekanntheit mag ja da sein, aber
selbst
dann für die Figur, aber nicht für die Marke.
Ja.
Genau. Und deshalb hat das OEG Hamburg entschieden, die Klage insgesamt abzuweisen, hat damit das Landgerichtsurteil bestätigt. Das Landgericht hat es auch schon gesehen. Aber das OEG Hamburg war sich hinsichtlich der Titelschutzrechte nicht ganz so sicher. Also hat gesagt, das könnte schon sinnvoll sein, dass man das nochmal durch den BGH entscheiden lässt und hat insoweit die Revision zugelassen.
Okay.
Und
so kommt es zu unserem BGH-Fall.
So kommt es zum BGH-Fall, dass tatsächlich die Klägerin hier in Revision gegangen ist und der BGH dann nochmal über die Frage der Verletzung des Titelschutzes entscheiden musste.
Okay.
Genau, da hat der BGH erstmal im Grundsatz ein paar Auffassungen des OEG bestätigt. Und zwar haben sie bestätigt, dass grundsätzlich auch dem Namen einer fiktiven Figur Titelschutz zukommen kann.
Hm.
Also das war also war auch schon mal interessant, dass der BGH das jetzt bestätigt hat, dass das denkbar ist.
Ja.
Und hat auch gesagt, es geht dann um das Werk im zeichenrechtlichen Sinne, also ein immaterielles Arbeitsergebnis, was bezeichnungsfähig ist. Und die Bezeichnungsfähigkeit hat auch der BGH bestätigt, setzt eine gewisse Selbstständigkeit und eigenständige Bekanntheit und Loslösung vom Werk voraus. Und bei fiktiven Figuren stellt sich das regelmäßig in ihrem erfundenen Aussehen und Charakter dar. Ne? Also darin manifestiert sich das. Und gerade diese Kombination aus Charaktereigenschaften und besonderen äußeren Merkmalen würde dann dieser Person diese unverwechselbare Persönlichkeit verleihen.
Soweit und ähnlich wie
genau, das ja, also eigentlich bestätigt hat, aber betont, es sei hier schon ein recht strenger Maßstab anzulegen. Okay. Also man sollte hier nicht zu geringe Anforderungen stellen. Und hat aber auch gesagt, bei Sprachwerken kann halt diese detaillierte Beschreibung der Charaktereigenschaften mit Mitteln der Sprache halt die Darstellung des Äußeren halt in einer bildlichen Darstellung schon auch ausgleichen.
Ja,
ne? Also
klar.
Eigentlich die gleichen Grundsätze, die das OEG Hamburg hier auch angesetzt hat und hat genau zu dem, was jetzt erstmal Gegenstand auch des OEG-Verfahrens, also tatsächlich war, dann auch die Bedenken des OEG Hamburg auch geteilt. Also gesagt, also erstmal sei die Feststellung, dass es gar keine optische Ausgestaltung der Figur Miss Moneypenny, also das äußere Erscheinungsbild dann doch sehr unterschiedlich sei, ist nicht mal angegriffen worden. Also das sei eigentlich in der Feststellung halt unstreitig. Und dass die von der Revision erstmal hervorgehobenen Charaktereigenschaften, nämlich, dass es eine perfekte Sekretärin und der Inbegriff von Professionalität sei und sie ein Chiffre für die Ansammlung positiver Eigenschaften und berufsspezifischer Fähigkeiten sei, das hat dem BGH nicht ausgereicht, halt hier dann diese unverwechselbare Persönlichkeit zu bekommen. Und also hat auch gesagt, dass das da fehlt halt eben an diesem doch hinreichend individualisierten Charakter, um hier als Objekt eines Werkes im kennzeichenrechtlichen Sinne zu sein. Und der BGH war auch der Meinung, dass auch die Verkehrsbefragungen eigentlich eher die fehlende Eigenständigkeit unterstreichen würden, weil es doch immer diesen Bezug zu dieser James-Bond-Serie wäre, also dass diese Losgelöstheit nicht gäbe. Die Klägerin hat jetzt aber noch so ein paar Sachen, die spielten dann erst in der Revision eine Rolle, ein paar Umstände, auf die sie hingewiesen hat. Und zwar gab es wohl ein Internetportal für Unternehmen und Führungskräfte, wo auch auf die besondere Effizienz, Professionalität und Arbeitsethik der Figur Moneypenny Bezug genommen wurde und sie als Vorbild für die persönliche Assistentin im Unternehmen bezeichnet wurde.
Das ist jetzt und, aber nicht die
es war so ein bisschen, ich glaube, das ist nicht die Beklagte. Also ich glaube, es war irgendwie eine andere Website, wo auch diese Person, also wo der dann noch
wurde.
Ganz besondere Charaktereigenschaften zugeschrieben worden sind, wo die Klägerin sagt, also wenn das, also als schien eine Fremdquelle zu sein, sie sagt, also wenn das ja so hervorgehoben wird, dann ist sie ja doch das emanzipiert.
Scheint ja dann doch damit verbunden zu werden.
Aus dieser Rolle, genau. Zudem hat sie darauf hingewiesen, dass tatsächlich seitens der Klägerin andere Serientitel auch konkret autorisiert worden sind. Also es gibt wohl eine Serie The Moneypenny Diaries und das sei wohl so ein offizieller Spin-off aus dieser Bücher- und Filmserie und da hätte die Klägerin das ja speziell auch autorisiert und da scheint sogar im Titel letztlich die Bezeichnung. Und dann gab es wohl Lizenzen für Taschenkoffer, Accessoires, die unter der Bezeichnung Moneypenny vertrieben worden sind. Also auch da gab es wohl eine konkrete Lizenzierung seitens der Klägerin. Und im Zusammenhang mit einem James-Bond-Film, nämlich No Time to Die, wäre Miss Moneypenny auch mit den Luxusuhren der Marke O, kann ich jetzt jeder überlegen, wie ich das wohl in Verbindung gebracht.
Die als griechischer Buchstabe.
Genau. Die als Produkt ihrer Wahl dargestellt würden. Und das wurde unter dem Thema oder dem Stichwort Moneypenny's Choice vertrieben. So. Genau, das haben die ja nochmal insbesondere die Waagschale geworfen. Mhm. Ne, da gab es dann doch eine gewisse Eigenständigkeit und auch eine gewisse Lizenzierungstätigkeit schon seitens der Klägerin.
Ja.
Aber auch das hat den BGH nicht so ganz überzeugt, weil er meinte, also hat betont, es sei wichtig, dass diese Selbstständigkeit dann um hier diesen Titelschutz zu bekommen, müsste die Selbstständigkeit aus der Verwendung dieser
aus dem Film heraus resultieren.
So, und deshalb sei es jetzt zum Beispiel unerheblich, wenn in einem anderen Zusammenhang der Figur weitere oder präzisere Charaktereigenschaften zugeschrieben worden sind. Also da wurde dann insbesondere auf dieses Internetportal da auch Bezug genommen, wo dann der BGH offenbar davon ausgegangen ist, ja gut, da wurde die vielleicht charakterisiert, aber das geht aus dem Film so direkt nicht hervor,
sondern wäre
was Eigenständiges. Ne? Und auch sei nicht berücksichtigungsfähig, dass eine geschäftliche Kommerzialisierung außerhalb des Filmes gäbe. Also das sei einmal klar bei markenmäßigen Benutzungen, das sei also für Taschen, Koffer, keine Ahnung was. Also daraus könnte man jetzt keine Eigenständigkeit für den Titelschutz herziehen, aber auch nicht dafür, dass es jetzt Name eines völlig anderen Kennzeichen rechtlichen Werks ist. Also dieses Money Penny Diaries, da würde man vielleicht für dieses Werk irgendeinen Titelschutz herziehen, aber nicht für die Figur selber aus der James Bond Reihe. Und deshalb hat das den BGH, also diese zusätzlichen Tatsachen jetzt auch nicht überzeugt, weil er sagt, also daraus können wir jetzt keinen Titelschutz herziehen.
Ah, ja.
So. Aber jetzt kommt noch eine interessante Sache, die aber eher für andere Fälle interessant wird. Also der BGH hat sich dann auch noch dazu durchgerungen, ein sogenanntes obiter dictum zu machen.
Okay.
Also
etwas auszuführen, wozu der BGH eigentlich nichts sagen müsste.
Genau, weil
er die Gelegenheit nutzen wollte, dazu was zu sagen.
Genau, da ein bisschen Klarheit zu schaffen. Und zwar hat er gesagt, also ich meine, hier war ja schon das Problem des Titelschutzes, dass wir hier einfach also keine Figur haben, die im Grunde ein kennzeichenrechtliches Werk wäre, sodass halt der Name der Figur halt deshalb nicht halt für den Titelschutz getaugt hat. So. Aber der BGH hat nämlich auch hervorgehoben, dass eine weitere notwendige Voraussetzung für den Titelschutz auch sei, dass dieser Name auch titelmäßig benutzt würde.
Mhm.
Also wenn Moneypenny eine Figur gewesen wäre, die diesem Titelrechtsschutz zugänglich gewesen wäre, dann würde man einen Titelschutz auch nur bekommen, wenn Moneypenny auch tatsächlich titelmäßig benutzt worden wäre von der Klägerin.
Okay.
Und dafür sei es jetzt aber nicht allein ausreichend, dass es der Name einer Person in einem Werk sei.
Okay.
Sondern es müsste halt, also da müsste zwischen Realität und Fiktion entschieden werden, also bei Fiktion oder unterschieden werden. Bei der Fiktion ist halt, es ist zwar der Name einer Figur, aber der muss auch in dem realen Leben
irgendwie auftauchen.
Im realen Leben auch als Titel für dieses Werk erscheinen.
Also als Untertitel des Films irgendwie oder, ne?
Ja, also entweder in dem Werk selber. Und da ist halt so, also da ist es. Also das, ich muss sagen, ich finde es sehr schwer, das zu deuten, was der BGH einem damit sagen will. Also ich glaube, es ist schon klar, dass jetzt vielleicht bei der Figur des Obelix, wenn halt eben so eine Comicfigur mit Obelix benannt ist und ich habe dann halt dieses Bild auch in der realen Welt, dass das dann halt ein Titel ist, auch wenn es jetzt nicht im Werk erschiene. Aber bei allem anderen, also wenn es jetzt bloß dem Namen, also selbst bei James Bond, könnte das halt schwierig sein, wenn man halt wirklich sagt, okay, gut, ich meine, James Bond ist natürlich jetzt auch wieder Teil des Titels, aber wenn es jetzt halt quasi nicht Teil des Titels wäre,
bei Obelix natürlich auch so
schwierig sein.
Ja. Asterix und Obelix, da hat man es dann auch noch direkt im Titel, ne?
Ja.
Sozusagen auftauchen.
Ja, und genau, und da wäre es halt eben auch nicht ausreichend. Also da war jetzt hier nochmal auf dieses The Money Penny Diaries, ne, das wäre jetzt halt ein Titel für ein Werk, aber vielleicht dann trotzdem nicht Titel für die Figur oder für Merchandising-Produkte alleine, würde es wahrscheinlich auch nicht reichen, um diesen Titelschutz zu begründen. Und die haben es etwas offen gelassen, wie es mit dieser Money Penny's Choice wäre, weil da war wohl auch eine Abbildung der Schauspielerin. Also da war da eine bildliche Darstellung irgendwie dabei. Da haben sie gesagt, so wie wir das jetzt beurteilt hätten, vielleicht ein bisschen offener, aber da fehlte natürlich jetzt wiederum das Charakteristische der Figur und diese, also weshalb der Titelschutz ja hier auch per se abgelehnt wurde. Ja. Aber deshalb ist es jetzt, sage ich mal, für zukünftige Fälle, in denen ich Namen von Filmfiguren verwenden möchte, noch so ein bisschen unklar. Mhm. Also einerseits, wir brauchen natürlich eine Charakterisierung dieser Figur, aber wir brauchen auch irgendeine Art von titelmäßiger Verwendung, die man belegen.
Das heißt, der
hat dadurch dann eigentlich
die BGH durch seine Klarstellung ist klar gemacht, dass es noch mehr Voraussetzungen gibt, aber nicht ganz klar gemacht, was er ja auch nicht braucht.
Also genau,
was drunter fallen würde und was nicht, das ist dann noch so ein bisschen vage. Ne?
Also er hat schon klar gemacht, er sieht strenger als das OEG, was bei diesem Titel, also ich glaube, so habe ich jetzt die Entscheidung des OEG Hamburg gedeutet, da hätte der Name einer der Figur ausgereicht, um den Titelschutz zu begründen, und der BGH sagt, da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr. Aber was da jetzt, was man jetzt genau braucht, also klar, wenn es im Teil des Werktitels drin ist, ist es, glaube ich, klar. Mhm. Und wahrscheinlich auch, wenn Comicfiguren unter so einem Namen dargestellt sind, ist wahrscheinlich auch klar. Mhm. Aber bei allem anderen ist vielleicht jetzt ein bisschen vage, was das bedeutet. Und ich sag mal, entwertet wahrscheinlich diesen Titelschutz so ein bisschen.
Naja, wenn die Anforderungen tatsächlich dann ein bisschen strenger sogar noch sind. Ja, interessant. Ja. Interessanter Fall. Also die, ist ja in der Tat so ein Fall, für mich zumindest, wo man am Anfang denkt, wenn der Mandant einen fragen würde, ne, ob man das machen könnte, dafür gibt es ja keinen Schutz, wo man denkt,
irgendwie ein ungutes Bauchgefühl.
Also ich meine, als Anwalt tut man das ja selten, dann eine Freigabe zu erteilen, ist alles unproblematisch, sodass man da natürlich vor zurückschreckt und denkt, das könnte schwierig sein, ne, oder da könnte man anecken. Aber wenn man das dann sozusagen jetzt einmal ganz durchgegangen ist, ist es andererseits aber auch wieder nachvollziehbar, würde ich sagen, das Ergebnis, dass es so rausgekommen ist, wie es ist. Also es ist zwar relativ streng.
Ich weiß nicht, ob es sich so wirklich richtig anfühlt, so finde ich, weil es halt ja doch, also es ist ja schon so, dass man einfach auf einer Leistung eines anderen aufsetzt, aber das Recht gibt das halt so nicht her. Oder sagen wir mal so, ich glaube, sowohl BGH als auch OEG sind davon ausgegangen, das Recht gibt es her, aber man muss dann was machen dafür. Also man muss dann Marken anmelden, man muss Designs anmelden, also man muss ein Lizenzierungsgeschäft aufbauen, also das wäre dann wahrscheinlich eher die Empfehlung.
Varianten gegeben, wo es gereicht hätte sozusagen, ne, die jetzt auch nicht so total abwegig gewesen wären.
Nein, aber die Empfehlung, sage ich mal, an die Verwerter ist halt dann doch frühzeitig sich selber die Rechte zu sichern und zu gucken, dass man Lizenznehmer findet,
und
dass
nicht
man
abzuwarten Marken anmeldet. Und sagen, das möchte ich aber gerne auch machen, dann ist halt zu spät, ne?
Genau.
Oder
genau,
das will ich nicht, dass der andere das macht, ohne dass man selber was gemacht hat. Genau.
Und da meinen die Gerichte halt, dass die Instrumentarien dafür
sind da.
Gibt es. Also das Recht bietet eine Möglichkeit. Wir haben ja eigentlich keine Schutzlücke und wir können die nicht einfach füllen mit Titelschutzrechten und mit Urheberrechten unlauterem Wettbewerb, sondern man muss das nehmen und dann aber hier auch aktiv schützen, was es gibt.
Ja.
Und dann auch tätig werden. So ist eigentlich die Aussage.
Ja, spannend. Ja. Vielen Dank für den Fall.
Gerne.
Ich muss, glaube ich, ich muss den letzten James Bond noch sehen. Ich glaube, ich habe den letzten noch nicht gesehen.
Dann ist das eine Guck-Empfehlung jetzt hier von uns?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber bestimmt.
Der war ganz kurz. Ich habe den definitiv nicht gesehen.
Und ist auch noch nicht klar, wer der nächste wird, ne? Der nächste James Bond.
Das weiß ich auch nicht.
Wir sind gespannt. Und vielen Dank für den Fall, Reinhard.
Gerne.
Ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog.